Predige heute Morgen über den Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 15 bis 21. Philipper, Kapitel 1, Vers 15 bis 21. Da heißt es von Paulus, der aus dem Gefängnis in Rom schreibt, an die Gemeinde in Philippi: Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streitsucht, einige aber auch aus gutem Willen, die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestellt bin. Die anderen verkündigen aus Ränkesucht Christus nicht mit lauterer Gesinnung, in der Meinung, mir dadurch in meinen Fesseln Trübsal zu erregen. Was kommt denn aber dabei heraus, außer dass auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt wird? Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und die Unterstützung des Geistes Jesu Christi. Nach meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass mit aller Freude wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werden wird an meinem Leib. Es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist das Leben Christus und Sterben ein Gewinn. Sie wissen, was Profil ist. Die Frage ist, welches Profil hat das Evangelium, das heißt diese gute Nachricht, die wir hören über Jesus? Hat das Profil eines Gebildeten, der Ihnen das erklärt hat? Ist es das Profil einer einfachen Hausfrau, die Ihnen verdeutlicht hat, wer Jesus ist? Ist es das Profil eines ängstlichen Menschen, der immer alles ganz penibel und korrekt machen möchte? Ist es das Profil eines vertrauenden Menschen, der relativ offen in die Zukunft schaut mit Jesus? Ist es das Profil eines Teenagers, dem Jesus so ein Kumpel oder Freund ist? Das Evangelium hat ein verschiedenes Profil, je nachdem, wer einem das erklärt. Lernt man zwar Jesus kennen, aber zunächst mal aus der Sicht oder Prägung dessen, der einem das vermittelt hat. Hier war der Paulus, ein Mann, der Jesus sehr lieb hatte, weil er wusste, ich als religiöser Fanatiker und Mörder bin von Christus begnadigt. Und deshalb gehörte ihm mein Leben völlig vorbehaltlos. Ich will alles für ihn tun und mit ihm erleben, ohne jede Einschränkung. Ein sehr gebildeter, intellektueller Mann, enorm temperamentvoll, mit großen Formulierungskünsten und großem Einfluss. Irgendwann kam er dann in Gefangenschaft in Jerusalem und damit schien die ganze Verkündigung von Jesus zu Ende zu sein, denn im Gefängnis hat man ja wohl nicht allzu viele Zuhörer. Aber es ging weiter, er hat dann Berufung eingelegt und kam zum Kaiser nach Rom. Zunächst war er 2 Jahre dort in einer Privatwohnung, allerdings immer angekettet an einen Soldaten, der ihn bewachte. Er war also nie alleine. Und hier klingt es dann so, als ob er offensichtlich diese Wohnung vielleicht noch verlassen hat. Denn hier heißt es, dass dem ganzen Prätorium seine Fesseln bekannt wurden als in Christus begründet und das einen Fortschritt für das Evangelium bedeutet. Die Prätorianer waren die Leibwache des Kaisers in Rom, sozusagen seine geheime Staatsmacht, so 15.000 bis 17.000 Elite-Soldaten. Und offensichtlich hat im Prätorium diese gute Nachricht von Jesus Eingang gefunden durch Paulus. Das heißt, es schien so, als ob er jetzt ganz auf dem Abstellgleis wäre. In Wirklichkeit konnte er Menschen erreichen, die sonst vielleicht von Jesus kaum etwas gehört hätten. Und da er immer ein Soldat an ihn angekettet war, hat zumindest einer immer sehr viel von Jesus erlebt, und da die Schichtwechsel hatten, war automatisch schon ein gewisser Wechsel vorbedingt. Viele Soldaten und Mitglieder dieser Prätorianer und auch vielleicht des Gebäudes haben etwas von Jesus erfahren. So kann es also sein, dass Gott ganz neue Einflussmöglichkeiten öffnet, sodass aus Stolpersteinen im Leben Bausteine Gottes werden. Ich denke an einen Missionar, den wir unterstützen. Sie kennen seinen Namen zumindest, wahrscheinlich Markus Haptetion. Er ist Äthiopier, hier in Deutschland als Asylant anerkannt und zurzeit Missionspilot in Kenia. Unsere Weihnachtsaktion lief ja zum Teil für ihn und seine Flüchtlingsunterstützung dort. Und als er in Äthiopien war, er war hoher Luftwaffenoffizier gewesen unter Kaiser Haile Selassie und Ausbilder von Piloten, wurde er ins Gefängnis geworfen von den Kommunisten, zusammen mit vielen anderen. Kein Mensch wusste, warum. Keiner wusste, warum er erschossen wurde. Keiner wusste, warum er freigelassen wird. Reine Willkür. Und dort im Gefängnis hat er, der schon lange Jahre Christ war, ganz neu die Bibel schätzen und lieben gelernt. Draußen war es sehr gefährlich, die Bibel zu lesen. Da wurden Häuser geplündert. Als erstes wurde den Christen die Bibel abgenommen, wurden Häuser und Kirchen zerstört sogar. Aber im Gefängnis bekamen sie von dem Gefängnisaufseher eine Bibel besorgt. Ja, draußen war es verboten und drin konnten sie völlig ungehindert Bibelstunden halten. Teilweise bis zu 150 Gefangene hatten sie dort, die sich um die Bibel versammelt haben. Und da sind ganz viele von diesen Leuten zum Glauben gekommen an Jesus. Leider haben dann auch viele das Leben verloren, wurden erschossen, manche aber auch wieder freigelassen. Es heißt, er hat im Gefängnis ganz neu die Bibel entdeckt und konnte sie ungehindert weitergeben. Später gab es in einem Nachbartrakt dieses Gefängnisses eine zweite Bibelstunde, die haben das also abgeguckt von ihnen, wo auch wieder so viele zusammenkamen. Ich denke an einen Christen in Südamerika oder Mittelamerika, je nachdem, der versuchte, Terroristen zu erreichen. Und zwar in Peru gibt es diese Terrororganisation der Leuchtende Pfad, so eine ganz linke Gruppe, die viele Morde auf dem Gewissen hat und sehr hart arbeitet. Und dieser Christ dachte, wie gut wäre es, wenn ich zu diesen Leuten Kontakt bekäme und ihnen etwas davon sagen könnte, dass nicht die stärkste Macht der Hass im Leben ist, sondern die Liebe. Aber wie kann ich diese Leute nur erreichen? Es kam ganz einfach, er stand auf der Straße und da war in seiner Nähe so ein Attentat dieser Terrorgruppe und ruckzuck waren die Leute wieder verschwunden. Bis die Polizei kam, war nichts mehr zu finden. Da diese Polizisten natürlich auch immer irgendeinen Erfolg vorweisen müssen, haben sie einfach ihn verhaftet. Stand da so im Hintergrund, er hatte zwar gar nichts damit zu tun, aber da dieses Attentat in Verbindung mit diesem leuchtenden Pfad gesehen wurde, haben sie ihn zu den anderen inhaftierten Terroristen des leuchtenden Pfades gesteckt. Und nun hatte er seine Gebetserhörung durch einen Staatsakt bekommen und konnte also diese Leute mit dem guten Evangelium von Jesus erreichen, was auch Wirkung hatte im Leben einiger, sodass dort von diesen Terroristen einige zum Glauben kamen an Jesus. Erstaunlich, wie aus Sackgassen, so scheint es, plötzlich offene Wege Gottes werden. Oder vor etwa gut 20 Jahren wurden in Südamerika 5 Missionare ermordet von den Auca-Indianern mit ihren Hartholzspeeren. Und es ging eine Welle der Betroffenheit durch die Welt. Aber man schätzt, dass mindestens 1000 neue Missionare in verschiedene Missionsfelder gegangen sind, motiviert durch den Einsatz dieser 5 Missionare. Ich denke an eine Situation hier in der Schule am Ort, wo ein Mädchen gerade neu Jesus liebgewonnen hatte. Da kam ein Lehrer in die Klasse, brachte da so ein Buch mit, er war über kein Religionslehrer, brachte so ein Buch mit, ließ es laut auf den Pult fallen. Es war erkennbar, dass es die Bibel war. Und er fragte, wer von euch glaubt denn an diesen Blödsinn, der da drin steht? Der soll mal aufstehen. Ja, können Sie sich vorstellen, so eine Klasse von Teenagern, wo sowieso jeder Angst vor dem anderen hat, dass er nicht aus der Rolle fällt und sich immer kontrolliert verhält. Da stand ein Mädchen auf, das eine Mädchen, die gerade Jesus neu lieb gewonnen hat. Und dann wurde sie von der ganzen Klasse schallend ausgelacht, weil sie an diesen Blödsinn glaubt, der in diesem Buch steht. Dann kam die große Pause und dieses Mädchen wurde von vielen angesprochen. Die sagten, eigentlich haben wir dich bewundert, wir wären ja auch gerne aufgestanden, aber wir hatten keinen Mut. Und dann konnte sie mit ganz vielen Mitschülern über Jesus reden. Und der Lehrer hatte ihr eigentlich dazu verholfen, obwohl er ja genau all das ablehnte. Es ist also erstaunlich, wie verschieden die Wege Gottes sein können, um sein gutes Wort zu Gehör zu bringen. Und der Paulus hier sagt auch, die Leute, die einen bekommen Mut aus meinen Fesseln, aus Liebe zu Jesus, das einfach weiterzugeben, und die anderen tun es, um mir eins auszuwischen. Es ist erstaunlich, man kann also auch christliche Botschaft nicht nur aus Liebe weitergeben, sondern auch, um sich selber zu profilieren. Nach dem Motto, der große Starredner, dieser bekannte Evangelist Paulus, der ist endlich eingesperrt, jetzt wollen wir dem mal zeigen, dass wir das auch können. Lass uns mal ran. Man kann also auch christliche Akzente verschieben, indem es einem nicht nur um Christus geht, sondern um sich selbst. Ich möchte mir im christlichen Lager einen Namen machen, dass die Leute merken, ah, der kann das auch. Kennen Sie das, dass einer sagt, ach, in dem Verein bin ich schon Vorsitz, wie wäre es denn, könnte ich nicht vielleicht auch noch in den Kirchenvorstand kommen, da auch noch ein bisschen Bedeutung gewinnen in diesem Ort und so weiter und so weiter. Oder irgendwo mitmischen, damit ich Beachtung finde. Man kann sich christlich profilieren, christliche Ich-Menschen gibt es sicher viele. Man kann sich profilieren, indem man sagt, hast du nicht meine Bibelarbeit klasse gefunden? Guck mal, wie schön ich singen kann. Oder meine Spende, die hat hier die ganze Sache nach oben gebracht. Ja, es ist also sehr unterschiedlich. Der Paulus sagt, Hauptsache Christus wird verkündigt, lass die Leute doch reden, solange der Inhalt nicht falsch ist. Die Motive können sehr verschieden sein, aber entscheidend ist, dass Menschen mit Christus in Verbindung kommen. Ja, das hat mich sehr beeindruckt, auch als ich hierher kam, zum Beispiel vor vielen Jahren. Da wurde gerade wieder Verschiedenes gebaut in der Stadt und ich hatte auch mit Politikern so ein bisschen Kontakt. Und dann stellte ich fest, die einen sagten, das war unsere Idee, das zu bauen. Und die anderen sagten, oh, das war unsere Idee. Das heißt, es ging gar nicht darum, was da gebaut wurde, darum ging es sicher auch, sondern wer sich das so schulterklopfend an seine Fahnen heften konnte, um es dann als Pluspunkt in der öffentlichen Meinung für sich zu verbuchen. Und das kann auch bei Christen sein, dass man sagt, guck mal du, das war meine Idee, das habe ich gemacht, statt zu sagen, es ist großartig, Gott hat das durch mich oder durch uns getan. Vor Jahren sprach mich mal ein Predikant an, also jemand, ein Laie, der predigen darf, sagte, wissen Sie, zu Ihnen muss ich auch noch kommen, das fehlt mir noch, das ist die letzte Gemeinde hier in diesem Dekanat, die muss ich auch noch abhaken und da predigen. Gut, bis heute war er nicht hier gewesen, aber ich denke, das ist gar kein Argument. Ja, damit ich meine Liste vollständig abhaken kann, darum geht es überhaupt nicht. Es geht letztlich um Christus und was mit ihm da ist, wobei natürlich jeder Christ sein eigenes Profil hat. Wenn ich sage, eine Hausfrau erklärt den Glauben an Jesus, ist das sicher anders, als wenn ein Professor den erklärt, obwohl es derselbe Christus ist. Oder wenn jemand, der so ganz ruhig ist, das erklärt und sehr ernst, ist es anders, als wenn das so ein Strahlemann ist, der sowieso immer über beide Ohren strahlt und die Leute sagen, oh, Evangelium muss was ganz Fröhliches sein. Da sagen sie, Evangelium scheint etwas sehr Ernstes zu sein. So gibt es Unterschiede und auch in so einer Gemeinde wie hier kommt ja sowas sicher zum Tragen. Vor Jahren gab es mal diese nette Situation, als mein Kollege von Debschitz hier noch war, Pfarrer in Hausen. Und wir unterschieden uns natürlich vom Wesen her auch, wie jeder das vom anderen tut. Und wir haben abwechselnd damals noch den Seniorenkreis gehalten, hatten eine nette alte Küsterin. Da kam so eine Dame und sagte, wer macht denn heute den Seniorenkreis? Sagt sie, ach, ich glaube, das ist der Herr von Debschitz. Da sagte die nette alte Dame dann, die da gerade kommen wollte, ach, ich glaube, ich muss noch einkaufen. Und schon war sie verschwunden. Dann stellte die Küsterin fest, sie hatte sich getäuscht, es war gar nicht der Herr von Debschitz, sondern der Pfarrer Lutz, der diesen Nachmittag hielt. Und als dann wieder eine kam und fragte, wer macht's denn heute Nachmittag, sagt sie ja, ich habe jetzt erfahren, es macht doch der Pfarrer Lutz. Sagt sie, ach, ich hatte da noch irgendwas geplant, was ich erledigen muss. Und schon war sie verschwunden. Weshalb ich das sage, wir denken oft personenbezogen. Natürlich ist jede Person anders als die andere. Aber letztlich geht es um Christus, wenn er auch in unserem Leben eine persönliche Ausprägung gewinnt. Der Paulus sagt, ist mir ganz egal, warum die Leute über Jesus reden, die Hauptsache, sie sprechen darüber und das befriedigt mich. auch wenn die Motive nicht stimmen. An der Stelle könnte ich sagen, entweder der Paulus steht über allem oder er steht unter allem. Bilder sind ja sehr schön, auch wenn die Wirklichkeit oft schwieriger ist. Jemand sagte mal in einem Bild, wenn ein Sturm im Meer tobt, dann sind die Wellen oben furchtbar und groß. Aber je tiefer man in diesem Meer sinkt, desto weniger ist von dieser Bewegung zu spüren. Und so kann es ja sein, dass an der Oberfläche des Lebens so die Stürme toben. Aber wenn jemand ganz tief in der Demut verankert ist, erreichen sie ihn kaum. Und der Paulus, der war ganz tief verankert in dieser Demut und Liebe Gottes. Und deshalb konnte er da drüber stehen oder drunter stehen und sagen, Hauptsache, Jesus wird den Menschen bekannt gemacht. Dann sagt er noch, auch meine Lage wird mir zum Heil gereichen, vor allen Dingen soll Christus verherrlicht werden. Haben Sie erfahren, wie der sich fühlt als Gefangener? Wie das so ist, wenn man 3 Jahre so einen breiten Eisenring ums Handgelenk hat, vielleicht nur einen am Fuß, wie dünn die Haut da unten drunter ist, oder wie peinlich das ist, wenn man zur Toilette geht und immer ein Soldat daneben angekettet ist, der das alles miterlebt und ähnliche Dinge. Keine Spur darüber geredet, über sich, er sagte nur, Christus soll verherrlicht werden, und ich freue mich, dass das zunimmt und mir das zum Heil dient durch euer Gebet. Und zwar durch Leben oder durch Sterben. Das ist interessant. Er sagt, es dient mir zum Heil durch Leben oder durch Sterben. Wir würden ja sagen, es dient dir doch nur zum Heil, wenn du am Leben bleibst und vielleicht aus dem Gefängnis rauskommst. Nein, er sagt, durch beides, durch Leben oder durch Sterben. Vielleicht ist es für einen Junggesellen leichter, sowas zu sagen. Er war ja Junggeselle. Er hatte von Gott die Gabe der Ehelosigkeit bekommen. Vielleicht unter uns, unter diesem Fremdwort Zölibat bekannt. Ist eine Gabe Gottes. Und zu einer Gabe Gottes habe ich immer Freude, sie zu erfüllen. Das ist kein Gesetz. Das ist der Unterschied. Wenn ich sie zu einem Gesetz mache, wird sie zum Zwang. Während dort, wo sie eine Gabe Gottes ist, kann sie frei und richtig ausgelebt werden. Und deshalb brauchte er sich nicht schmerzvoll von einem Ehepartner zu verabschieden, wenn er sterben würde. Er hatte keine Kinder, zumindest keine leiblichen, wenn auch viele geistliche Kinder, weil viele zum Glauben kamen durch ihn. Vielleicht konnte er von daher leichter gehen. Er freut sich aber über das Gebet von Christen und sagt, euer Gebet ist mir so wichtig und es dient mir zum Heil. Das wäre auch mein Wunsch, dass in so einer Gemeinde wie hier jeder in irgendeiner Form in einem Gebetsnetz eingegliedert ist, in dem er für andere betet, nicht für alle, aber für einige namentlich, die er kennt, und vielleicht andere ebenso namentlich für ihn beten in ihrem persönlichen Gebet, sodass so ein Gebetsnetz entsteht und jeder ein Stück weit mitgetragen wird durch die Fürbitte eines anderen, ganz besonders auch Mitarbeiter in der Gemeinde. Gebet wird oft unterschätzt in seiner Bedeutung. Es ist sicher das, was geistlich gesehen am meisten motiviert und bewegt. Beter verändern die Welt, auch wenn sie hinterher Täter werden, also nicht nur beim Gebet bleiben, aber das Gebet ist die wesentliche Voraussetzung, wobei Beten ja in erster Linie bedeutet Gemeinschaft mit Gott, also nicht nur, dass ich eine Wunschliste abhake oder eine Beschwerdeliste, sondern Gemeinschaft mit Gott erlebe und den anderen, für den ich bete, mit in diese Gemeinschaft hineinziehe. Ja, er hat nun interessante Gedanken zum Leben und Tod und sagt, das Leben ist Christus. Was würden wir da eigentlich sagen heute Morgen, wenn ich diesen Satz vervollständigen sollte? Das Leben ist Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Was würde ich dann bei mir eintragen? Das Leben ist meine Familie, das Leben ist Hetze, das Leben ist mein Beruf. Das Leben ist beschissen, Entschuldigung, würde vielleicht auch mancher sagen. Das Leben ist jammervoll. Ich denke, dass es sehr verschieden wäre, was die Einzelnen da sagen würden. Der Paulus sagt, das Leben ist Christus. Und Sterben ist ein Gewinn. Warum? Weil er dann noch mehr mit Christus verbunden wäre. Da würde ihn gar nichts mehr trennen von ihm. Insofern ein Gewinn. Wenn Christus nicht mein Leben ist, wenn ich sagen würde, meine Familie ist mein Leben, dann wäre Sterben immer ein Verlust, weil ich ja die Familie verliere. Wenn mein Beruf mein Leben ist, ist Sterben natürlich auch ein Verlust. Wenn meine Wertpapiere mein Leben sind, ist Sterben absolut ein Verlust. und so weiter und so weiter. Er konnte nur sagen, Sterben ist ein Gewinn. Warum? Weil er in Christus das Leben gewonnen hat. Wir reden heute viel über schwarze und rote Zahlen, über Gewinn- und Verlustrechnung. Die Frage ist, ob diese Gewinne auch vor Gott Gewinne wären, ob die Verluste auch vor Gott Verluste wären oder ob manches eventuell anders sich ausdrückt. Noch einen ganz kleinen Einschub zu dem Stichwort Gewinn. Sterben ist Gewinn. Jemand sagte mal, Christen sind geborene Gewinner. Warum? Sie können Christus gewinnen und damit das ewige Leben. Sie können andere Menschen gewinnen. Das sind jetzt alles biblische Vokabeln und Beispiele, die ich bringe. Sie können andere Menschen gewinnen für Christus. Jesus erzählt ein Beispiel, dass Talente, andere Talente hinzugewinnen. Das heißt, wir können in dem Segen Gottes zunehmen. Wir können den Bruder gewinnen, wenn wir ihm wieder zurechthelfen in seiner persönlichen Not oder auch in seinem Fehlverhalten. Frauen können ihre Männer ohne Worte gewinnen für ein Leben mit Christus. Nur eines können wir nicht gewinnen. Jesus sagt mal, wer die ganze Welt gewinnt, aber Schaden nimmt an seiner Seele, der ist wirklich übel dran. Das heißt, die Welt gewinnen können wir kaum, zumindest nicht die ganze Welt, weil das die falsche Richtung wäre. Christen sind geborene Gewinner. Frage, ob wir das glauben und worin dieser Gewinn besteht. Meine Einstiegsfrage war, welches Profil hat das Evangelium? Wenn Sie es bringen, wenn ich es bringe, welches Profil hat es in unserem eigenen Leben? Und dem Paulus ging es nur um Christus. An der Stelle verrate ich sicher nicht zu viel, dass es uns oft noch um uns selbst geht, dass wir deshalb so empfindlich sind, weil wir spüren, es geht mir doch noch sehr um mich selbst bei Kritik oder diesem und jenem. Der Paulus sagte, es geht um Christus. Und das wäre schön, wenn dieses Christus-Profil in unserem Leben zunimmt, bei Ihnen, bei mir und auch in seiner Gemeinde. Hab Dank, Herr Jesus Christus, dass der Paulus auch in dieser sicher nicht einfachen Situation als Gefangener dich so nah erleben konnte. Hab Dank für jeden von uns, der dich kennt, den du liebst oder der dich gerade dabei ist, dich kennenzulernen. Segne uns, dass dieses Christusprofil auch für unser Leben immer wichtiger wird. Amen.